Ja, wir feiern unseren Gemeindegeburtstag heute und wir feiern den Gemeindegeburtstag jedes Jahr an Palmsonntag. Wir haben an Palmsonntag gegründet und haben uns dabei was gedacht, das an diesem Sonntag zu tun, diesem letzten Sonntag vor Ostern, der unter dieser Geschichte steht, wie Jesus als König in Jerusalem einzieht. Wir haben gesagt, wir wollen Wegbereiter sein für diesen König, der kommt, dass er einzieht bei uns persönlich, dass er einzieht hier in unserer Stadt, hier in unserer Region, dass Menschen ihn als König kennenlernen. Wir wollen uns die Einzugsgeschichte anschauen. Wir haben dann noch einen zweiten Akt sozusagen, eine höhere Stufe eigentlich der gleichen Geschichte. Das sehen wir dann noch. Aber erstmal wollen wir diesen Text uns anschauen, Lukas 19, ab Vers 28. Ich werde da nicht in allen Details auf die Geschichte eingehen, aber ich möchte es uns lesen. Jesus ging voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann sagt: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihm: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg, und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme, über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, der kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Hier passiert etwas Großes. Das kann nicht unter dem Deckel gehalten werden. Es ist ein paar Tage vor dem Passafest. Die Festpilger ziehen nach Jerusalem zu diesem Fest. Es ist etwas unterschiedlich bei den verschiedenen Evangelien, ob das nur die Jünger sind, die rufen, oder diese Menge der Pilger aus Galiläa, die hier gemeinsam unterwegs sind. Und in dieser Menge ist ein besonderer Pilger, der auf einem Esel reitet, und die Menge legt vor ihm ihre Kleider auf den Weg. Und davon ist hier gar nicht die Rede bei Lukas, aber in den anderen Evangelien lesen wir auch noch Palmzweige. Breiten sie vor ihm aus. Sie bereiten einen Triumphzug für den König. Und darum geht es. An Palmsonntag, der König kommt. Und er kommt so, wie der Prophet Zacharja es viele Jahrhunderte zuvor vorhergesagt hat. Das wird jetzt Wirklichkeit. In Zacharja 9, Vers 9, das kennt ihr vielleicht aus der Adventszeit, da kommt das immer wieder: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Der König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Er kommt, heißt es im Johannesevangelium, in sein Eigentum. Dann heißt es tragischerweise: Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Hier ist erstmal der Jubel auf der Straße. Er wird erkannt als König, er wird gefeiert. Es gibt kein Halten. Sie jubeln ihm zu: Gelobt sei der, der kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Und sie können nicht zum Schweigen gebracht werden. Jesus sagt: Nein, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Also irgendwo muss das raus, sozusagen. Wir haben die Gemeinde gegründet vor 9 Jahren und haben gesagt, so weit soll es nicht kommen, dass die Steine schreien. Und wir haben unseren Gründungsgottesdienst unter dieses Motto gestellt: Wir wollen eine Stimme für Jesus sein in dieser Stadt. Wir erwarten, dass der König kommt, dass er auch zu den Menschen in Marburg und hier in der Region kommt. Und wir wollen eine Stimme sein für ihn, die ihn lobt, die ihn ankündigt, die ihn kundmacht unter den Menschen. Wir wollen ein Ort sein als Gemeinde, wo er gepriesen wird, wo er willkommen ist, wo Menschen diesem König begegnen können. Und wir wollen viele auf diesen König hinweisen. Das hat uns damals bewegt und ich glaube, das soll uns weiter bewegen. Und wir haben ein paar Anfänge gesehen von dem, aber ich glaube, es geht erst richtig los. Der König kommt. Das steht am Anfang, das ist die Verheißung. Und ohne das, ja, die könnten ja eine schöne Parade machen mit Palmzweigen, aber wenn König Jesus nicht dabei ist, dann ist das Ganze witzlos. Dann ist das irgend so ein besserer Karneval. Ja, aber der König kommt tatsächlich. Er ist damals nach Jerusalem eingezogen und er hat versprochen, dass er da ist, wo seine Kinder sich versammeln. Er will heute kommen. Er kommt in unsere Schwachheit. Er kommt in unser Chaos hinein. Er kommt in unsere Verunsicherung hinein. Und er bringt seine Stärke, er bringt seine göttliche Ordnung. Er bringt seine Zuversicht, seine Verheißung. Und das ist eine Botschaft, die dürfen wir immer wieder neu hören und die müssen wir auch immer wieder neu hören. Und ja, dann sind wir gerufen, die auch weiterzutragen. Weil viele noch nie von diesem König gehört haben, der kommt. Die haben vielleicht von Jesus irgendwas gehört, das den geben soll oder gegeben haben soll, aber nicht, dass er dieser König ist. Der König kommt und er kommt tatsächlich als König. Ein König ist ein Herrscher, das muss man heute ja schon erklären. Könige heute mehr für die Unterhaltungs- in der Rubrik Vermischtes oder Panorama oder so vorkommen. Die letzte Woche ist ja die Königin gekommen. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, Beatrix. Ich muss immer an Harpe Kerkeling denken, aber Königin Beatrix war in Berlin. Aber sie ist nicht als mächtige Siegerin gekommen. Sie ist nicht im Triumphzug durchs Brandenburger Tor gezogen, um die Herrschaft zu übernehmen. Genau genommen fiel sogar ihr Spaziergang durchs Brandenburger Tor ins Wasser. Sie vor Regen- und Sturmböen flüchtete die Monarchin dann ins Hotel Adlon, wo sie dann mit Wowereit und ihrer Familie und anderen zusammentraf. Also, die Königin ist gekommen, aber es hat keine bleibenden Auswirkungen hinterlassen. Sie ist auch wieder nach Hause gefahren inzwischen. Am Donnerstag war Christian Wulff, unser Präsident, in Marburg. Ich weiß nicht, ob jemand ihn gesehen hat, ob jemand im Stau gestanden hat oder irgendwo in einer Absperrung. Aber er kam auch nicht, um das Rathaus zu besetzen. Zu sagen, mit der Kommunalwahl, das gefällt mir nicht, jetzt übernehme ich hier mal. Sondern er kam, um sich die Elisabethkirche anzuschauen und das neue Hotel am Kornspeicher und so. Und hat noch ein Dinner gegeben im Fürstensaal mit Bouffier und Faupel und anderen Größen der Gesellschaft. Also, das war ein freundlicher Besuch. Ja, hat seine Antrittsreise durch Hessen gemacht. Es ist ja nicht überall herzlich willkommen geheißen worden. Aber er ist nicht waffenstarrend gekommen, um zu zeigen, wer Herr im Haus ist. Der König Jesus kommt, ihr Lieben. Und er kommt, um König zu sein. Er kommt, um zu herrschen. Da, wo er hinkommt, da will er tatsächlich Herr sein. Und er fordert uns zu einer Entscheidung heraus. Ist er unser Herr oder nicht? Ja oder nein? Also wir können ihn nicht zum Vizekanzler machen oder zum Co-Piloten oder so und sagen, aber letztlich behalte ich das Ruder in der Hand. Das lässt der König Jesus nicht mit sich machen. Wir haben ja gerade den Glaubensgrundkurs Farbwechsel und wir haben da ein ganz, ganz einfaches Bild. Das kommt, glaube ich, nächstes Mal. Also die im Kurs sind, die kriegen jetzt schon einen Vorspann. Ein ganz einfaches Bild, mit dem wir darüber reden, wie wir zu Jesus stehen. Und das sind eigentlich drei einfache Bilder. Da ist eine PowerPoint. Kriegst du die an? Jetzt ist. Sonst kann ich es auch beschreiben. Genau. Das kennen viele auch, das gibt es in ähnlicher Form immer mal wieder. Also ein ganz simples Schema, da ist ein Kreis, der soll unser Leben beschreiben, den Bereich unseres Lebens. Da ist ein, dieser Polsterstuhl, das soll ein Thron sein. Und dann jetzt geht es um die Frage, wer sitzt auf dem Thron? Und für Menschen, für die Jesus keine Rolle spielt oder vielleicht irgendwie eine historische Figur ist, die ja ganz interessant ist, aber sonst nichts, da ist das E, das ist das Ego, ja? Also das dicke Ich ist auf dem Thron, sagt, ich bestimme hier, wo es lang geht, und Jesus ist, warte mal, das ist die zweite, glaube ich, ne? Genau, Jesus ist irgendwo außerhalb, interessiert mich nicht. Das zweite, genau, da kannst du gleich weitermachen, das hatten wir schon. Genau, das ist jetzt schon ein Fortschritt. Jesus ist ein Bestandteil meines Lebens. Der ist auch dabei. Ja, er kommt vor in meinem Leben. Aber er hat höchstens, also wir hatten es eben mit dem Bundespräsidenten, ja, er hat also eine repräsentative Funktion vielleicht oder eine beratende, oder wenn es mir ganz schlecht geht, dann sage ich mal, Jesus, was würdest du jetzt an meiner Stelle machen? Aber ich halte immer noch die Zügel in der Hand. Was wirklich läuft, das entscheide ich. Und das dritte Bild, dann haben wir es auch schon wieder. Genau, da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Jetzt ist Jesus auf dem Thron und das Ich ist daneben. Jesus ist die letzte Instanz. Wichtig dabei, das verstehen manche falsch, ich bin dabei nicht ausgelöscht. Also ich verschwinde dabei nicht. Manche haben da irgendwie Angst, wenn sie da sich Jesus hingeben, dann buttert er sie total unter. Nein, das Ich kommt ja immer noch vor. Das wird erneuert und so, das ist jetzt ein einfaches Schema hier. Aber es ordnet sich dem König unter. Und diesen Herrschaftswechsel, diesen Wechsel von Bild 2 zu Bild 3 in diesem Schema, das ist das, was wir mit Christwerden bezeichnen. Darum geht es, dass Jesus nicht nur irgendwie vorkommt, das ist ihm nicht genug, sondern dass er Herr ist, dass er wirklich König ist in unserem Leben. Und man kann also sehr gut aussehen, auch in christlichen Kreisen, und sehr fromm sich die richtige Sprache angewöhnt haben und dergleichen mehr. Aber wenn man in sein Herz schaut, stellt man fest, eigentlich bestimme ich, wo es lang geht. Oder vielleicht habe ich mal irgendein Gebet zu Jesus gesprochen, dass er das machen soll, aber danach habe ich das Lenkrad wieder selber übernommen. Jesus will auf den Thron. Und zwar allein. Es gab Wolfram Kopfermann, der ja seit 30 Jahren diesen Kurs in Hamburg macht, sagte, da fragte mal jemand, so ein sehr dynamischer, jüngerer Mann, sagte, ja, also das Bild ist interessant, aber so ganz gefällt mir das nicht. Könnte man das nicht so machen, dass Jesus und das Ich beide auf dem Thron sind? So, jeder rutscht ein bisschen. Aber also das entspricht so unserem Bedürfnis, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, sondern Jesus sagt, ich will Herr sein. Und das wird dann nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, ein paar Worte, die irgendein Gebet, das ich nachspreche, sondern das wird Auswirkungen haben darauf, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit meinem Mitmenschen umgehe, wie ich mit meinem Geld oder dem anderer Leute umgehe, mit meiner Zeit oder der anderer Leute umgehe, wenn Jesus König ist. Das ist dann ein Wachstumsprozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber er bestimmt dann. Er kommt, der König kommt, und er sucht Menschen, die seine Herrschaft anerkennen. Er sucht Menschen, die sagen, ja, es ist gut. Ihr könnt das Bild wieder wegmachen, danke. Es ist gut, dass du der König bist und du sollst wirklich bestimmen in meinem Leben. Die Sache ist ja die, also Jesus läuft nicht rum und bettelt, dass irgendjemand mal ihn anerkennt, so wie irgendein Exilpolitiker, der darum bittet, dass er diplomatische Anerkennung kriegt, wenigstens schon mal von, weiß nicht, Luxemburg und Dänemark und so, und dann, sondern er ist König, er ist der Herr. Und die Bibel sagt, eines Tages wird sich jedes Knie beugen vor ihm und jeder wird es bekennen müssen, aber er sucht Menschen, die es mit Freude im Herzen jetzt schon bekennen und die dann die Gemeinschaft mit ihm suchen. Hermann Betzel, ein bayerischer Theologe, der in der Diakonie aktiv war, der hat es so formuliert, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Also wenn wir uns recht bei Licht betrachten, sind wir sowieso, kommen wir sowieso alleine nicht weit. Aber indem ich sage, Jesus, du bist Herr, sage ich, ja, das ist gut so. Und du sollst wirklich positiv mein Leben steuern. Und ich will mich dir auch öffnen und leiten lassen von dir. Das ist das Beste, was mir geschehen kann. Der König kommt. Und dann geht es aber weiter. Der König geht ans Kreuz. Wir gehen zurück nach Jerusalem. Wir sind kurz vor dem Passafest im Jahr wahrscheinlich 33. Jesus wird als König gerühmt und ganz bewusst erfüllt er die alten Verheißungen. Also die Geschichte mit dem Esel, das zitiert Zacharja und andere Hinweise, die gibt er sozusagen. Damit ist ganz, er kommt über den Ölberg. Das ist auch nicht ein Zufall, dass er ausgerechnet die Anmarschroute sucht. Gut, er kam, seine Freunde waren in Bethanien, das ist die Flanke von Jerusalem, aber der Messias kommt über den Ölberg. Der kommt vom Ölberg. Ja, also er streut sozusagen Hinweise. Er kommt als König, aber dann eben doch ganz anders als erwartet. Er ergreift nicht das Schwert und er tadelt die unter seinen Jüngern, die das tun. Er lässt keine Truppen aufmarschieren. Stattdessen ziehen sie gegen ihn los mit Schwertern und mit Knüppeln. Und ohne Gegenwehr lässt er sich verhaften. Verraten durch einen Freund. Er lässt sich misshandeln, er lässt sich aburteilen, er lässt sich hinrichten. Es hatte die Versuchung gegeben, vorher abzubiegen. Schon ganz am Anfang des Weges hatte der Teufel Jesus versucht, von seinem Weg abzubringen. Tollkühner Plan, der gescheitert ist, Gott sei Dank. Er hat gesagt, ich biete dir auch ein Königreich, aber ohne diesen Weg über das Kreuz. Du kannst gleich alle Königreiche bekommen. Es gibt nur eine kleine Sache im Kleingedruckten, dass du vor mir, vor dem Teufel niederfällst, mich anbetest. Weiß ich, wie auf die Idee kam, dass Jesus auf sowas sich einlassen würde. Aber die Verlockung war da. Geht das nicht auch anders? Petrus stellt sich ihm in den Weg und sagt, das widerfahre dir nur nicht, Herr. Doch nicht das Kreuz. Du bist doch der große König, du bist doch unser Herr. Wir brauchen dich doch. Es war vielleicht eine Verlockung, aber wenn Jesus ihr nachgegeben hätte, hätte es tödliche Folgen für uns gehabt. Es hätte tödliche Folgen für uns gehabt, wenn er diesen Weg ausgeschlagen hätte. Er hat im Garten gesagt, Herr, Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann bitte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Und er hat sich darauf eingelassen, wenn er es nicht getan hätte. Er hätte Palmsonntag hier einziehen können, Jerusalem. Er hätte zum Aufstand rufen können, riesen Volksmenge beisammen. Da fehlt der berühmte Funke eigentlich nur. Die Pharisäer, die Priester, die wissen das. Die sagen, ja, wir wollen Jesus verhaften, aber nicht beim Fest, nicht mitten in der Menschenmenge, sonst gibt es genau diesen Aufstand. Er hätte noch Luftunterstützung dazu rufen können. Er sagt, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, dass er wie viele 12 Legionen, 12 mal 6.000 Engel schickt? Und er hätte sicherlich die irdischen Feinde vernichten können und hätte sich selbst zum König machen können. Ja, und dann wäre er König gewesen in Jerusalem im ersten Jahrhundert. Aber er wäre nie unser Retter und unser König geworden. Er hat sich nicht verlocken lassen. Er war dem Plan des Vaters gehorsam. Er ging den Weg bis ans Kreuz. Er, der Sohn Gottes in Ewigkeit ist, der sagt, ehe Abraham war, bin ich. Er, der in dieser Ewigkeit innigste Gemeinschaft lebt mit dem Vater und dem Heiligen Geist in der Gottheit. Er trug unseren Schmerz, er trug unsere Schuld. Er erlitt, das ist vielleicht das Erstaunlichste, unsere Trennung von Gott, unsere Ferne von Gott. Und deshalb ruft er im Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat diese Trennung getragen, die unser normaler Zustand ist ohne Christus. Und Paulus sagt dann, weil er gehorsam war bis zum Tod, Darum hat ihn Gott auch erhöht. Er hat ihn aus dem Grab erweckt, er hat ihn zu seiner Rechten aufgehoben, heißt es, das heißt in seine Herrschaft einbezogen. Er hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass Jesus Christus König ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Er ist diesen Weg gegangen, durch das Kreuz, durch die Erniedrigung zur Erhöhung. Und jetzt dürfen wir mit einstimmen. Wir dürfen einstimmen mit all diesen Zungen, die ihn preisen, jetzt schon. Viele Menschen werden erst, wenn er wiederkommt, als Richter ihn erkennen. Und dann wird das ein zitterndes Bekenntnis sein. Dann werden sie voller Angst auf die Knie fallen, weil er dann als Richter kommt und nicht mehr als Retter. Aber wir dürfen jetzt mit einstimmen und jubeln und ihn preisen als König. Wir dürfen auf den Knien sein mit allen Engeln wirklich, mit allen, die ihn anrufen. Und wir dürfen laut verkünden, wer er ist. Wir wollen eine Stimme sein für Jesus in dieser Stadt. Es gibt ja Leute, die feste Überzeugung haben und deutlich dafür eintreten. Und manchmal staune ich, was für kuriose Überzeugungen das manchmal sind und wie selbstbewusst die Leute damit auftreten. Ob das irgendein Fußballverein ist, ob das eine Automarke ist, ob das sonst irgendwas ist, wer jetzt rausgewählt werden soll bei DSDS. Also die Leute haben zu allem eine Meinung und tun sie der ganzen Welt kund. Gibt es noch elektronische Hilfsmittel, das noch weiter zu streuen, damit alle wissen, dass du gerade Zähne geputzt hast. Aber die Scheu ist doch manchmal recht groß. Nur im Restaurant oder bei McDonald's, ja, andere Kategorie, beim Restaurant oder bei McDonald's, ein Tischgebet zu sprechen. Du musst ja nicht aufstehen und die Hände ausbreiten und laut in Sprachen beten, aber ich meine, andere Leute drehen ganz andere Dinge. Also wir wollen eine Stimme sein für Jesus, nicht mit Absicht peinlich, aber auch nicht so viel Angst davor haben, dass wir peinlich sein könnten, dass wir gar nichts mehr sagen, gar nichts mehr tun. Natürlich brauchen wir Weisheit, wie wir kommunizieren und so weiter. Aber ja, wir wollen uns bekennen zu Jesus. Und unsere Anbetung, unser Bekenntnis heute ist ein kleiner Vorgeschmack vor dem nächsten Akt. Und das ist eigentlich dann schon der Schlussakt. Ein größerer Palmsonntag, der noch aussteht und von dem lesen wir in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 7, ab Vers 9. Ich bin immer versucht, dann so ein ganzes Kapitel zu lesen. Ich lese nur mal zwei Verse. Danach sah ich, schreibt Johannes, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmenzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Eine große Schar aus allen Nationen. Wir dürfen sehen, der König kommt und er sammelt sein Volk. Da, wo wir verzagt sind und vor kleinen Zahlen stehen, ja, irgendwie so und so viel Prozent wiedergeborene Christen in Deutschland, oder da, wo vielleicht dann mal was wächst und wir uns was drauf einbilden, dürfen wir wissen, er ist es. Der König sammelt sein Volk. Er gebraucht Menschen, aber er ist es. Es ist sein Werk. Und am Ende wird eine große, unzählbare Schar versammelt sein, die ihn preist, die ihn anbetet. Johannes sagt nicht, das könnte passieren, wenn ihr euch mal anstrengt. Oder das wäre so schön. Sondern er sagt, ich sah. Es gibt es auch im Alten Testament, man spricht vom prophetischen Perfekt. Also Perfekt, also die Zeitform der abgeschlossenen Vergangenheit. Ich habe gesehen. Und es ist geschehen. Und manchmal sagen die Propheten das über Dinge, die noch in der Zukunft sind. Und damit sagen sie, es ist so sicher, als wäre es schon geschehen. ich sah eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Mich begeistert das schon, wenn ich auf dem Kongress bin und mit ein paar tausend Leuten Gott anbete. Weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Es ist einfach fantastisch. Man muss kein Fan von großen Menschenmengen sein, aber einfach zu sehen, hier sind so viele, die Jesus anbeten. Aber das ist nichts gegen dieses Bild hier, gegen diese Zukunft, auf die wir zugehen. Der König sammelt sein Volk und dieses Volk ist ein Volk aus allen Völkern. Und wir denken dann immer sofort an irgendwelche anderen Leute. Zunächst mal dürfen wir wissen, wir dürfen dazugehören. Die ganzen alttestamentlichen Verheißungen sind Israel gegeben. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, aber dann ist von Israel die Rede. Und erst im Neuen Testament wird deutlich, nein, Gott weitet das aus. Er meint alle, er meint die ganze Menschheit. Es gab Spuren davon im Alten Testament, aber jetzt wird es deutlich. Und wir zum Beispiel dürfen dazugehören, auch wenn wir nicht zu Israel gehören. Wir dürfen dabei sein und dabei endet das dann nicht. Also sagen, schön, wir sind auch noch drin, jetzt, ich bin da, jetzt können wir anfangen. Sondern noch viel mehr will der Herr dazu bringen, eine große Menge, die niemand zählen kann. Das ist immer ein bisschen frustrierend für Religionsstatistiker, aber da sind 11 Millionen die Menschen im Norden von Jemen, unter denen es keine funktionierende Gemeinde gibt, die das Evangelium weiter verbreitet. Es gibt 33 Millionen muslimische Jat in Pakistan, habe ich gestern gelernt. 33 Millionen Menschen. Oder die Brahmanen in Indien, 55 Millionen. Und sie haben bis heute kein christliches Zeugnis und viele, viele andere Völker. Oder es gibt vielleicht 1, 2, 3 Gläubige irgendwo am Rand, aber es ist noch nicht, das Evangelium ist noch nicht angekommen. Und viele praktische Gründe sprechen dagegen, dass sich daran was ändern wird. Nordjemen, das ist da, wo Christen ermordet wurden, einfach weil sie Gottes Liebe weitergegeben haben. Ja, wer meldet sich freiwillig, da ihren Platz einzunehmen? Gott sagt, auch aus diesen Völkern werden Menschen vor meinem Thron stehen. Viele von Nordkorea, viele von den Mursi, du hast mich die ganze Zeit schon so angestrahlt, als ich mit den Völkern anfing. Viele aus allen Völkern bringt der Herr zusammen. Er tut es. Das heißt, wenn wir von Weltmission reden, dann dürfen wir wissen, der König selbst garantiert den Erfolg. Er garantiert nicht den Erfolg jeder einzelnen Unternehmung. Es gab viele Vorstöße in der Missionsgeschichte, die wieder eingegangen sind. So wie es Gemeindegründungen gibt, die wieder eingehen. Aber dass am Ende Menschen aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Nationen vor dem Thron des Herrn stehen werden, das ist so sicher, als wäre es schon geschehen. Auch aus diesen Völkern werden Menschen vor mir stehen und mich preisen. Und auf der Grundlage ruft Gott uns dann, uns zu beteiligen. Wir beteiligen uns als Gemeinde schon ein bisschen, indem wir mit einem Teil von unserem Zehnten die Arbeit von Frontiers unterstützen unter muslimischen Volksgruppen. Seit Anfang der Gemeinde machen wir das. So wie wir auch Gemeindegründung in Deutschland unterstützen. Weil vielleicht will Gott dich darüber hinaus gebrauchen. Im Geben, im Gebet. Hier in dem Gebetsraum habe ich mal ein Band von Gebet für die Welt hingestellt. Sehr spannend, Informationen zu jedem Land der Erde. Inzwischen gibt es schon wieder eine neue Auflage. Was ist da geistlich los? Was ist der Stand der Gemeinde dort? Wofür kann man beten? Und vielleicht, wahrscheinlich ruft Gott einige hier aus unserer Mitte, um selbst zu den Völkern zu gehen. Einige sind schon unterwegs. Wir kriegen demnächst mal einen Bericht aus, was Gott in Äthiopien tut. Aber Gott will noch mehr rufen. Und ich freue mich auf den Tag, an dem wir Missionare aus unserer Mitte aussenden werden. Manche vielleicht von unseren besten Mitarbeitern. Es gibt Gemeinden, die senden ihren eigenen Pastor aus. Wer weiß. Ja? Ist kein Plan, ja? Aber ich weiß nicht, was. Gott lädt uns ein, uns zu beteiligen an seinem weltweiten Werk. Und er ruft ein Volk zusammen, ein Volk aus vielen Völkern. Und das sieht nicht nur so aus, dass eben irgendwo überall die Botschaft hinkommt, sondern dass Menschen zusammenkommen. Und ich bin überzeugt, in einer Stadt wie Marburg muss sich diese Berufung der Gemeinde, ein Volk aus vielen Völkern zu sein, auch in der Gemeinde widerspiegeln. Und es ist kein Geheimnis, dass mich das begeistert, dass das schon ein Stück der Fall ist bei uns. Jesus sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Das heißt, in seiner Gemeinde gibt es keine Ausländer. In seiner Gemeinde gibt es keine Ausländer. Es gibt nur noch Söhne und Töchter, die zusammenkommen aus allen Völkern. Und Paulus sagt im Epheserbrief, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr gehört voll dazu. Da geht es nicht um doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, wir gehören voll dazu. Und deshalb freue ich mich darüber, wie international diese Gemeinde schon ist. Nicht, weil ich die Deutschen nicht mag oder weil ich es gern exotisch habe oder so, weil ich das Essen bei Africa Meets Marburg so lecker finde, auch wenn das der Fall ist. Aber das ist nicht der Punkt, sondern das ist Gottes Reich, ihr Lieben. Das ist nicht meine Marotte oder irgendwie der Spleen von ein paar Leuten, wir leben es ja als Familie schon, sondern das ist Gottes Reich, das ist Offenbarung 7. Und wir haben noch Arbeit vor uns. Ich habe in der Zeitung gelesen, Menschen aus 144 Nationen zählen in Marburg. Ich habe nochmal unsere Gemeindeliste durchgeguckt mit der Gästeliste. Da sind noch 130 offen. Also, ja, wir wollen weitergehen und wir wollen weiter daran arbeiten, wie wird das praktisch, dass Menschen aus jeder Nation, aus jedem Volk sich hier willkommen fühlen können. Alteingesessene Marburger, genauso wie Studenten, Flüchtlinge aus Ländern, wo niemals ein Missionar hinkommt derzeit. Ja, wir stimmen manchmal ein in das Gejammer darüber, wie das demografisch ist und wer nach Deutschland kommt und wer besser nicht kommen sollte und so weiter. Gott ist so gnädig, weil die Gemeinde Jesu nicht in die Puschen kommt, das Evangelium zu den Völkern zu tragen, dass er die Völker hierher sendet, vor unserer Haustür. Und wenn wir ein bisschen von der Zeit, ich spreche jetzt, sage jetzt wir so ganz pauschal, ja, ein bisschen von der Zeit, die wir uns aufregen über die Islamisierung Deutschlands, wenn wir die Hälfte der Zeit, die wir dafür nehmen, nutzen würden, zu beten und Freundschaftskontakte zu knüpfen zu Muslimen in unserem Land, dann wäre viel gewonnen fürs Evangelium. So, was hat denn diese bunte Truppe dann gemeinsam? Was hält sie zusammen, diesen Haufen, also hier vor dem Thron und auch hier in unserer Runde? Wie funktioniert das? Ist ja nicht immer leicht, wenn man so unterschiedlich ist. Also hier sind sie alle angetan mit weißen Kleidern, also nicht nur der Pastor. Und das ist natürlich symbolisch, so wie dieser Talar symbolisch zu verstehen ist. In Vers 14, sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Bisschen eigenartiges Bild. Aber es geht darum, ja, Jesus hat uns reingemacht, Jesus hat uns vergeben. Und er vergibt uns immer neu. Und das haben wir alle gemeinsam. Wir hier und alle, die zu Gottes Volk gehören. Wir sind alle für Gott eigentlich unannehmbar. Das sind nicht nur so ein paar, die schwierige Fälle sind, sondern wir sind für einen heiligen Gott unannehmbar. Und wir sind als Kinder Gottes angenommen durch sein Blut. Alle miteinander. Und da stehen wir auf einer Ebene. Am Fuß des Kreuzes ist der Boden eben. Da gibt es kein Drüber und Drunter. Ja, da begegnen wir uns am Kreuz. Und sie haben alle Palmzweige in ihren Händen. Was soll das? Diese Palmzweige sind offensichtlich in der Antike ein Zeichen des Sieges gewesen. Also Sieger haben, wenn es den Triumphzug gab vom siegreichen Feldherrn oder so, dann kamen Palmzweige zum Einsatz. Das war einfach ein Symbol für den Sieg. Und in Offenbarung 12 heißt es, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das sind die Märtyrer, die ihr Leben nicht geliebt haben bis hin zum Tod. Sie haben überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und Johannes sagt in seinem Brief, in seinem ersten, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat den Teufel besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Und mit ihm sind wir Sieger. Und wenn wir alle Sieger sind in seiner Gemeinde, jetzt wird es praktisch, dann haben Eifersucht und Rangeleien um Status, eigentlich keinen Platz mehr. Wir haben ja schon gewonnen. Ja, also wenn du auf die Ziellinie zuläufst, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Geschubse und Gerangel, wer als Erster durchs Ziel geht. Aber wir stehen sozusagen alle auf dem Treppchen, alle auf Nummer 1 mit Jesus. Und dann haben wir es nicht mehr nötig, uns zu kabbeln untereinander, weil wir gemeinsam Sieger sind. Wir haben schon gewonnen. Der König sammelt sein Volk und gemeinsam verkündet sein Volk und wir können einstimmen. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Jesus ist König und eben nicht nur über ein kleines Land am Mittelmeer oder eine kleine Gemeinde in einer kleinen Stadt an der Lahn, sondern über die ganze Welt. Er sitzt zur Rechten Gottes, weil er diesen Weg gegangen ist übers Kreuz. Er ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Er ist der sich hingab für uns und deshalb ist bei ihm Rettung. Darum ist bei ihm Heil. Deshalb ist bei ihm Leben. Und er tut viel mehr, als dass er uns nur so eben vom Tod rettet. Es gibt diese Bilder vom Rettungsboot, ja, wo du rausgefischt wirst und die sagen natürlich was Wahres. Aber dann sitzt du halt tropfend oder mit so einer Rotkreuzdecke in dem Boot. Und Jesus tut viel mehr. Er hat viel mehr bereit. Und das lesen wir auch hier in Offenbarung 7. Und das möchte ich euch zum Schluss zusprechen. Also die da stehen vor dem Thron, wer ist das? Diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Unser König kommt. Und es ist gut, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, ihm entgegen. Amen.